Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der freut sich, dass unser erster Gast und Gastgeber an dieser Stelle Rudi Bindella heisst. Herzlich willkommen. Um was geht es eigentlich bei Hosting the Hosts? Well, es geht um Gespräche mit Einblick und Ausblick in und von der für mich spannendsten und vielseitigsten und anspruchsvollsten Branche, die es gibt. Professionell, herzhaft, lustvoll und logischerweise engagiert, so wie alle unsere Gäste, die Gastgeber sind und Gastgeberinnen. Eben. Der Name ist Familienprogramm, sein Vater hat den gleichen Vornamen wie er, sein Grossvater hat ebenfalls Rudolf geheißen und die Firma, die 1909 gegründet worden ist, heisst Bindella. Rudi, du bist seit 2018 für die operative Leitung in den Bereich Gastronomie, Marketing und HR verantwortlich. Und bevor wir loslegen, aber vor allen Dingen, um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Er grinst. Du siehst das Büchlein von dir. Ich weiss nicht, ob du es kennst. Es ist der Fragebogen von Max Frisch. Ich würde gerne 3 schnelle, zufällige, typische Max Frisch-Fragen stellen. Sag mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
8.
Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?
Elvis Presley.
Nächste Frage. Zahl?
Dann sind wir bei 24.
24. Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?
Ich glaube, der Mix zwischen Männern und Frauen, der tut allen gut. Und je ausgewogener das ist, umso besser.
Nächste Frage. Nächstes Glück.
66.
Letter. Was macht sie an Kindern traurig? Ähnlichkeit mit der Mutter? A. Oder B. Ähnlichkeit mit ihnen?
Weder noch.
Gibt es sonst etwas, was ein Kind könnte traurig machen könnte?
Ja, Homeschooling.
Okay, da sind wir zwitzt im Thema. Ein kleiner Hinweis, wir zeichnen das Gespräch Mitte Februar im Zeichen vom zweiten Corona-Jahr 2021 auf. Also ja, wir befinden uns derzeit nach wie vor im Lockdown. Back to business. Dein Vater und du, ihr habt im Januar von diesem Jahr 2021 im Bundesrat ja einen offenen Brief geschrieben, der eigentlich recht viele Leute von diesen 250'000 Beschäftigten in den 25'000 Betrieben in der Schweiz wohl aus dem Herz geredet hat. Was ist denn passiert?
Also etwas, was wir natürlich nie erwartet hätten, und zwar, dass eine recht grosse Welle gestartet ist von einfach der Presseanfragen. Einerseits hat es viele Interviews gegeben, Berichte, und ich glaube, das hat wirklich noch die grösste Welle ausgelöst. Also die Welle, die Nachfolgewelle ausgelöst hat, ist sicher etwas, wo wir nie damit gerechnet hätten. Und auf der anderen Seite die positiven Rückmeldungen von Gästen, von Mitarbeitern, einfach von ganz vielen Leuten.
Das sind ja auch Sachen, die eine breite Öffentlichkeit polarisiert hat. Oder zum ersten Mal vielleicht auch so ein bisschen klar geworden ist, es geht da wirklich ans Eingemachte, oder?
Oder der Punkt ist halt beim Beizer, das ist zwar ein bisschen in Verruf geraten, das Wort leider, weil es eigentlich irgendwie doch noch schön ist und auf den Punkt tüpft. Aber der Beizer hat keine Stimme. Einerseits, weil er sich nicht so wehrt, also auch eine typische Eigenschaft vom Schweizer, dass er eher zu lange wartet, bis er sich meldet und wehrt, halt einfach zurückhaltend ist. Und dann auf der anderen Seite natürlich der Verband, der einen hervorragenden Job die ganze Zeit gemacht hat und immer noch macht, aber politisch leider zu wenig verbandelt ist im Parlament, im Ständerat. Da hat man gemerkt, die Strukturen, weil man so eine Problematik noch nie gehabt hat, die sind einfach nicht vorhanden. Und da hat man sich zuerst mal müssen organisieren. Und da haben wir sicher eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Unterstützung vom Verband, sei es medientechnisch, aber auch politisch, wo man Verschiedenes, und insbesondere mein Vater, der kämpft wie ein Leu, ich natürlich auch, aber der ist noch ein bisschen erfahrener als ich und hat entsprechend auch die Kontakte, die es eben braucht. Und da hat er wirklich Unglaubliches, finde ich, auf die Beine gestellt und etwas Grossartiges für die Branche geleistet.
Wie kann sich die Branche denn künftig besser politisch organisieren und vernetzen?
Das ist aber wirklich wichtig, dass wir politisch im Parlament sicher mal und auch im Ständerat gut vertreten sind. Am besten wäre natürlich auch im Bundesrat, dass wir dort einfach die Kontakte können aufbauen können. Einerseits, dass wir natürlich Branchenvertreter im Parlament drin haben und gleichzeitig aber auch zu den anderen Räten eben sehr ein gutes, sehr enges Verhältnis haben und dort entsprechend auch können lobbyieren können.
Insgesamt beschäftigt Bindella 1'300 Mitarbeitende. Du bist für 44 Restaurants in 13 Städten in der Schweiz verantwortlich. Der Umsatzeinbruch 2020 gegenüber 2019, hast du gesagt, im Gastjournal waren 70 Millionen gewesen. Wie viel Prozent weniger Umsatz sind das? Und wie lange geht es, bis man so ein Loch überhaupt wieder stopfen kann? Wohlgemerkt, wenn wir wahrscheinlich noch ein Zeitchen mit der Anzug nach Handbremse fahren müssen.
Prozentual sind das 40%. Und eben die Frage, wie lange gibt es euch noch, die höre ich immer wieder. Das ist so schwierig zu sagen. Oder wir haben, das ist eines der grössten Probleme, wir haben keine Planungssicherheit. Also wir können nicht sagen, ist jetzt die 1. März Eröffnung und unter welchen Umständen, was machen wir dann für Umsätze, was sind die Bedingungen. Oder ist es 1. April oder erst nach Ostern. Da ist so viel im Ungewissen und wir müssen wirklich, das haben wir müssen lernen in dieser Krise, relativ kurzfristig auf Situationen können reagieren und müssen das so ein bisschen von, von unserer Vision leiten lassen, dass wir wollen das sehr starke Fundament durch die Krise bringen. Aber also wir können das auch nicht zwei Jahre so einfach durchstehen, dass unsere Restaurants geschlossen sind, wir keine Einnahmen dort haben und das Ganze sollte mit Kredit mit unserer Weinhandlung und den Handwerksbetrieb tragen, das ist eine Illusion.
Ist es für einen Systemgastronom, ich sage jetzt bewusst Systemgastronom, ich weiss, dass ihr nicht kein Systemgastronom sind, aber wenn man von Systemgastronomie redet, ist das doppelt schwierig, um die Systeme, die plötzlich wegbrechen, neue Systeme zu kreieren?
Die grosse Problematik ist wirklich, was man sich nicht so vorstellen kann, wenn man mal etwas abgeschaltet hat, es dann wieder einschalten. Es ist wie bei einem Motor, oder, wo man wieder anstellt und wieder das Öl so durch den ganzen Motor muss laufen. Und das braucht recht eine lange Zeit in der Gastronomie. Ich würde jetzt mal behaupten, letztes Jahr haben wir mindestens 2 Monate gebraucht, bis es mal einigermaßen wieder gelaufen ist. Und das kann man sich vorstellen. Es ist aber einerseits die Lockdown-Zeit, wo man keine Einnahmen hat. Und dann hat man sicher noch mal bis 2 Monate, wo man noch die Aufbauarbeit hat, bis man überhaupt einigermaßen wieder dort ist, dass man sagen kann, jetzt ist man auf einem Niveau, wo man kann tragen kann. In unserem Fall mit 44 Betrieben, wo man dazu muss sagen, es ist sehr, sehr divers. So viele verschiedene Konzepte. Oder? Wir haben einerseits, man sagt heute ein bisschen wüst, Kettenbetrieb wie Santa Lucia, aber auch Pius und so weiter. Es ist sehr breit, die ganze Palette und entsprechend auch diffizil, um die verschiedenen Motoren wieder starten zu lassen.
Und ein Nachteil vom Föderalismus ist auch, dass jeder Kanton eigentlich andere Vorgehensweisen hat. Wir sind irgendwo durch einfach sehr kantönlich geistprägt. Was sind jetzt eure Erfahrungen im Zusammenhang mit so Härtefallregelungen? In welchen Kantonen läuft das? In welchen läuft es schleppend? Wie kommen wir da voran?
Was noch interessant war, ist, es läuft jetzt erst, und darum ist es noch schwierig, schon abschliessendes Urteil zu bilden. Aber was ich beobachte, ist, der Basel-Stadt war sehr schnell gewesen in der Ausarbeitung von dem Gesetz, auch in der Abwicklung. Da muss man sagen, sind die schneller gewesen als andere Kantone. Auf der anderen Seite, Zürich ist natürlich viel grösser und entsprechend auch verständlicherweise ein bisschen träger unterwegs. Und ja, die aktuelle Härtefallverordnung, oder, und da sind wir wahrscheinlich mitten drin, und das ist auch das grösste Thema für uns und für ganz viele andere grosse Familienunternehmungen. Es gibt einen Deckel, der pro Unternehmung bei 750'000 Franken deckelt. Also 20% wird entschädigt vom Umsatz, vom 2019. Und wenn man natürlich in einem Unternehmen mehrere Betriebe hat und das Ganze aber nur für ein Unternehmen entschädigt wird, also sprich für, sag jetzt mal, bei uns sind es dann 37 Betriebe, wo eigentlich nur für ein Unternehmen entschädigt wird, dann ist das ich sage jetzt ein bisschen salopp gesagt, ein Fust ins Gesicht für uns Familienunternehmungen. Weil es kann nicht sein, dass das Rössli und der Bären mit uns verglichen werden Das ist einfach so eine Ungleichheit, wo ich überzeugt bin, dass das wird müssen, ausgeglichen werden. Es kann nicht sein, dass das im Sinn und Geist des Erfinders ist.
Absolut, weil ich meine, es sind 37 Rössli, es sind 37 und nicht eben eins. Was machen wir, wenn es jetzt trotzdem so entschieden wäre?
Ja, wir bereiten uns natürlich auf verschiedene Szenarien vor. Wir sind am Abklären, was unsere Mittel sind. Gibt es rechtlich etwas, was wir in der Hand hätten? Weil, wie gesagt, der Staat hat uns von heute auf morgen den Betrieb für die letzten 12 Monate, 4,5 Monate zugemacht. Oder? Das ist mehr als ein Drittel vom Jahr. Das geht einfach logischerweise nicht ohne Spuren vorbei. Und da unverschuldet. Oder? Also wir haben nicht, in dem Ganzen tragen wir keine Schuld. Und da sind wir ganz klar der Meinung, da braucht es eine Entschädigung. Und zwar eine angemessene Entschädigung. Und nicht für die einen so viel und für die anderen dafür praktisch nichts. Das sieht gerade niemand.
Wir treffen uns ja übrigens in einem Takeaway-Betrieb, also der darf offen haben. Deswegen hast du gesagt 37 und nicht 44, die dazugehören in die Gastronomie. Ich habe jetzt mal eine von deinen Aussagen versucht nachzurechnen. Entschuldigung, ich bin kein Ökonom so wie du. Aber wenn ein Monat Lockdown 15 Millionen Franken Umsatz kostet, 40% vom Kostenblock über Kurzarbeitentschädigung könnte aufgefangen werden. Also das sind Personalkosten. Also 6 Millionen. Wenn ich dann den Umsatz nehme und so die Standardkennzahlen einsetze, wie viel Geld verlieren wir wirklich jeden Monat? Und jeden Monat, wo wir nicht arbeiten können?
Oder was wir angegeben haben, was wir letztens kommuniziert haben, ist, dass wir Ende 2022 7 bis 10 Millionen Franken Verlust verzeichnet haben im letzten Jahr. Dieses Jahr kann ich es auch nicht sagen, einfach weil wir die Abschlüsse noch nicht haben. Das ist auch noch zu frisch. Aber das ist Stand letztes Jahr, wo wir auch in der NZZ so kommuniziert haben. Das ist natürlich massiv, oder? Wenn man dann eine Differenz schaut, dass wir sonst auch einen Gewinn machen. Das ist, das trifft uns enorm fest und wir haben auch nicht die Erwartung, dass alles 100% kompensiert wird. Also es wird vielleicht häufig auch vermischt, aber dass der Staat das Mindeste daran angezahlt hat, das müsste verständlich sein.
Im Sinne von allen eigentlich, die Kultur der Restaurants auch schätzen. Du hast in der Sendung Arena hast du von Berufsmord geredet. Mhm. Das ist ein krasses Wort.
Ja, also ich habe vor allem Berufsmord gemeint. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein bisschen undeutlich geredet, das kann nicht sein. Aber es ist natürlich, die Lockdowns, es kommt einem Arbeitsverbot gleich. Also wir könnten auch richtig Enteignung argumentieren. Oder? Das klingt alles ein bisschen sehr krass, aber schlussendlich ist es natürlich, weil wir können von heute auf morgen können wir nicht mehr arbeiten für den Schutz von einer Bevölkerungsschicht, die besonders gefährdet ist. Und entsprechend muss da der Staat dafür schauen, wo uns von heute auf morgen zutut, dass er einen adäquaten Ausgleich findet.
Ein grosser Kostenblock, das sind Mieten. Auch da hat man deinen Vater zum Teil, oder ganz am Anfang schon gehört, wenn er sich vehement eingesetzt hat. Auch. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Weil ihr seid aber jetzt beides. Teilweise sind ihr wirklich Liegenschaftsbesitzerinnen und Besitzer, gleichzeitig aber auch Mieter. Hat es da interne Diskussionen gegeben? Wie ist der Prozess bei euch vonstatten gegangen?
Das ist eine sehr komplexe Geschichte und wir haben 18 verschiedene Vermieter, mit denen wir verhandeln. Und du kannst dir vorstellen, es sind natürlich 18 verschiedene Lösungen fast. Teils sogar noch mehr. Aber das macht das Ganze so komplex, dass es wirklich ganz unterschiedliche Lösungen sind. Einerseits von sehr grosszügigen entgegenkommen. Häufig sind es auch Städte wie Bern oder Zürich, wo wir einen guten Weg zusammengefunden haben, sehr fair. Und dann, klar, da gibt es natürlich institutionelle, es gibt private, die ihre eigene Linie haben und halt dort einen harten Kurs fahren. Wir haben auch 3 Fälle, insbesondere in Bern, wo wir uns nicht handelseinig geworden sind, wo leider irgendwann beim Kadi werden enden. Und da sind wir jetzt mit drin, das ist im Gang. Aber auch die juristischen Mühlen, die treten so langsam. Aber wir haben ein paar Fälle, wo wir es hart auf hart haben müssen kommen lassen, weil es einfach praktisch gar nicht auf uns eingegangen sind. Also, und zwischen dieser Bandbreite, sage ich jetzt mal gross, also grosszügig faire Lösungen, bis zu sehr engstirnigen Haltungen, haben wir eigentlich alles zwischendrin.
Also das sind jetzt plötzlich nicht nur in einem grossen Betrieb, wie ihr sind, sondern auch in einem kleinen Betrieb einfach Jobs entstanden, die es vorher gar nicht gegeben hat. Also da muss man plötzlich in ganz vielen zusätzlichen Bereichen auch noch draus kommen. Wer zahlt denn das?
Also das hängt natürlich alles zusammen, aber wenn ich jetzt schaue, mein Job, wie er vor 2019 war und wie er jetzt ist, das Bild hat sich natürlich komplett verändert. Und das ist im Moment vor allem PR-technisch hast du viel zu tun, wobei das mache ich gerne und auch für die Branche habe ich das Gefühl, haben wir viel können erreichen. Dann sind es natürlich viele Anwälte, das sind eben Diskussionen mit Mietern, mit Banken, mit Versicherungen. Es ist auf einmal komplett ein neues Bild, neue Job-Description, wenn du so willst, wo man natürlich sich nicht gesucht hat, wo man aber jetzt einfach da durch müssen und irgendwo an den Silberstreifen am Horizont glauben, dass es wieder gut kommt. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch treibt, dass wir die Unternehmung, dass wir es schaffen, durch die ganze Krise durchzukommen und irgendwo gestärkt rauskommen.
Das ist ja eine Krise, die dein Vater in dem Ausmaß so in seiner Karriere gar nicht erlebt hat. Und sein Vater wahrscheinlich auch nicht.
Nein, mein Vater hatte andere Krisen. Ich muss mir nicht selber fragen, was schlimmer war, aber er hat die Immobilienkrisen erlebt. Und ich weiss, das hat auch ganz viele schlimme und schlaflose Nächte bereitet. Mein Großvater hat das Fundament gebaut von dieser Unternehmung. Der hat wahrscheinlich einfach durch seinen riesigen Einsatz hat der wahrscheinlich viele schlaflose Nächte gehabt. Aber ich kann sicher sagen, die Krise, so wie wir sie jetzt erleben, ja, sicher seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so schlimm gewesen.
Wie überstehen wir die Krise?
Ja, es gibt keine Garantie. Wir müssen schauen, dass wir kämpfen und uns über Wasser halten. Ich glaube, wir bestehen es sicher über Durchhaltewillen und Vermögen. Darüber, dass wir uns halt wirklich mit allem, was wir haben, für unsere Unternehmung engagieren. Und das ist auch so, das ist unser Leben. Mein Vater und ich gehen in dieser Unternehmung auf. Mein Vater hat es aufgebaut, ich habe die gleiche Leidenschaft und darf mit ihm zusammen dort drin das leiten. Also es geht eigentlich nur über Arbeit, Fleiss, vielleicht auch ein bisschen Glück und Durchhaltevermögen. Und wirklich müssen durchhalten.
Wie lange wird es gehen? Was meinst du, bis Konsumentinnen und Konsumenten wieder sorglos konsumieren?
Wenn es wieder aufgeht, dann gibt es einen Nachholbedarf. Der wird aber reglementiert sein. Sprich, du kannst nicht ins Restaurant hineingehen mit einer Zehnergruppe und weiss auch nicht, bis morgen um zwei im Restaurant bleiben. Also es wird ganz klare Rahmenbedingungen geben, die heute leider noch nicht klar sind. Ich habe zuerst immer gedacht, das geht schnell. Oder? Das wird sich, so schnell, wie man sich an die Pandemie gewöhnt hat, wird man sich wieder umgewöhnen. Und da bin ich aber nicht mehr so sicher. Was sind die Verhaltensmuster, die heute da sind, wo ich nicht sicher bin, ob die so schnell wieder zurückkommen. Aber das Bedürfnis nach Geselligkeit ist ungebrochen. Das merkt man jetzt. Der Unmut ist sehr gross bei den Leuten. Das heisst, die kommen zurück. Da mache ich mir keine Sorgen. Und dann wird es aber schon à la longue, wird der Mensch wird wieder in seine alten Muster zurückkehren. Das glaube ich schon. Aber seit du das ist reine Spekulation.
Ich habe mit einer Ernährungspsychologin geredet, die hat gesagt, ja, am Anfang war es noch easy gewesen. Man denkt, das ist ein Lockdown, das geht jetzt ein bisschen vorbei. Und jetzt geht das aber schon bald ein Jahr, also mental beschäftigt uns das jetzt ein Jahr. Das geht nicht einfach spurlos an uns vorbei, hat sie auch gesagt. Delivery, das ist eigentlich ja eine gute Idee. Da erleben wir es jetzt heute Abend, gerade wie das läuft. Es läuft extrem gut, nehme ich mal an. Ein normales Restaurant muss aber bewusst, ein normales Restaurant muss zuerst mal begreifen, dass das ja grundsätzlich ein ganz anderes Geschäftsmodell ist. Bis es soweit ist, ist es dann meistens schon zu spät. Ihr habt ja vor der Krise den ganzen Bereich Delivery mit dem Brand Santa Lucia schon ausgebaut. Und zwar recht clever ausgebaut. Also auch das Customer Feeling mit dem Wein dazu und alles noch selber angeliefert und so. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, eben, es ist im Moment schwierig in dieser happige Zeit von erfreulichen Geschichten zu reden, aber das ist sicher eine. Wo, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Glück im ganzen Unglück hinein gehabt. Indem wir nämlich letzten September, als wir es gestartet haben, logisch, wir sind das Ganze braucht einen rechten Vorlauf. Das hätte ja niemand können wissen, dass das kommt. Und das ist der Erfolg von dem Santa Lucia Delivery, dass eben der Lockdown gekommen ist, der erste im März 2020. Und ist natürlich durch die Decke durch. Da haben wir uns müssen zuerst mal ein bisschen justieren und schauen, wie wir das Ganze bewältigen. Weil das war eine happige Übernachfrage. Und jetzt sind wir langsam so an einem Punkt, wo das Ganze sich gut eingependelt hat. Wo wir auch können sagen können, und das war auch so ein bisschen mein Punkt, einerseits Takeaway ist ein Geschäft, wo ich finde, dass jetzt bei uns das nicht wahnsinnig läuft. Zwar bei den Santa Lucias, die offen haben, dort läuft es. Da in Corso zum Beispiel oder an anderen Orten. Aber sonst hätte man ja können geneigt sein, um zu sagen, ja komm, jetzt machen wir vielleicht das Takeaway im Cantinetto Antinori oder im Ristorante Bindella. Aber da habe ich gewusst, der Verwässer ist eine Marke und machst sie ja fast ein bisschen kaputt, wo es sich nicht lohnt. Und darum haben wir gesagt, jetzt setzen wir voll und ganz auf den Delivery und sind im Moment auch am Überprüfen, ob wir auf die Karte Ghost Kitchen mal setzen sollen. Je nachdem, was die Rahmenbedingungen sind, ist das sicher spannend und habe ich das Gefühl, ein Teil von dem ganzen Delivery wird auch in Zukunft weiterhin bestehen. Also Homeoffice wird es in Zukunft weiterhin geben. Ob so viel, das wird sich dann noch zeigen, oder wie sich das zurückbildet und so weiter. Aber natürlich hat Corona gezeigt, dass alles möglich ist. Also, und da sieht natürlich jetzt auf einmal, da gibt es gewisse Argumente, die eben nicht mehr ziehen im Vergleich zu früher. Und darum werden wir schauen, dass wir in diesem Bereich sicher also die Erfolgsgeschichte weiter ausbauen
wollen. Liefern ist ja so oder so nie gratis. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach das auch in einem Dienstleister abtritt und der macht dann das wahnsinnig gerne gratis. Das ist ja nicht so. Aber das Kundenerlebnis, das du sagst, das finde ich schon noch spannend. Ihr habt ja eine Chance, die ganz wenige andere haben. Nämlich, ihr habt eine unglaubliche Glaubwürdigkeit in diesem Bereich, ihr habt einen Namen in diesem Bereich und ihr habt vor allen Dingen sehr viel gute Wein in diesem Bereich. Das heisst, man kann zwei Felder zusammenführen, oder nicht?
Mal, das siehst du richtig. Wo ich aber ehrlich muss sein, wo uns bis heute noch nicht 100% gelungen ist, leider. Es gibt viele Kunden, die Delivery bestellen, die halt gerne anstatt sag jetzt mal, eine Flasche Villa Antinori, wollen sie lieber ein 1,5 Pet Eistee. Und das funktioniert einfach so, das Geschäft. Und das muss man muss das aufbauen und muss bei einer älteren Kundschaft, auch, die halt vielleicht noch ein bisschen affiner ist im Moment, muss man das aufbauen. Und ich glaube, es funktioniert so. Und was wir jetzt aber festgestellt haben in letzter Zeit, dass wirklich viele ältere Kunden dazugekommen sind, die gemerkt haben, das ist gar nicht so kompliziert, wenn wir da drauf bestellen. Sogar meine Großeltern haben letztes Mal bestellt. Also, wenn es die können, dann können es viele ältere. Und ich habe das Gefühl, es braucht einfach eine Zeit, bis das irgendwie klar ist. Weil das Interessante ist ja, du kannst bei uns über den Delivery zu gleichen Konditionen wie in der Weinhandlung. Also, da gibt es viele Leute, die gehen noch bei uns in die Winothek, die Weinhandlung, tun das dort bestellen. Anstatt dass sie eigentlich könnten sich das heimbestellen. Aber viele checken das gar noch nicht.
Pizza dazu?
Genau.
Das wäre eigentlich perfekt.
Absolut genial. Also das Modell stimmt 100%, aber irgendwie der Kunde hat noch nicht abgebissen. Es braucht einfach, bis es mal bekannt ist. Also, mache ich mir keine Sorgen. Das kommt schon. Das Modell bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das verhebt. Und jetzt bauen wir das Ganze auf.
Ghost Kitchen ist ein gutes Stichwort. Das würde dann bedeuten, ihr müsstet nicht mehr mit so vielen Vermietern diskutieren, sondern wir hätten eine zentrale Produktion, die dann die würde ausschwärmen. Ist das wirklich eine Option?
Ja, ernsthaft. Ich weiss, ich habe schon bei ein paar Ideen, die ich hatte, das eine oder andere gesagt, du hast das wirklich gut überlegt. Und jetzt in dem Fall sind wir ernsthaft am Suchen. Wir haben da und dort auch schon gewisse Ideen. Und das ist logischerweise nicht wegen der Vermieter. Unser Kernbusiness wird immer die bediente Gastronomie bleiben. Und dort sind wir auch wirklich stark. Oder? Wir können Ambiente in den Raum hineinbringen. Wir haben Personal, das eben Herzlichkeit versprüht. Wir haben Qualität auf dem Teller. Und das ist, ja, dass die Trilogie gelingt, das ist nicht ganz so einfach. Und das Ganze dann umzumünzen auf Delivery, dann inklusive einer Ghost Kitchen, das ist eine grosse Herausforderung. Haben wir nur schon gesehen, wo wir jetzt den Delivery lanciert haben, was das heisst. Das ist wahnsinnig aufwendig. Aber ja, jetzt nur schon mit anderthalb Jahren Erfahrung auf dem Buckel sieht das relativ gut aus.
Wie kann man das jetzt den Leuten erklären? Ich meine, den Leuten eigentlich so die normalen Gäste, die ihr habt. Weil die sagen ja, ja nein, also Bindellen, das sind ja Millionärswirtlis, denen geht es ja gut. Und abgesehen davon könnt ihr ja noch ein bisschen Takeaway machen. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich sehe das Problem nicht. Wie kann man das erklären, dass das gar nicht so einfach ist?
Oder das Delivery-Business, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist wirklich im, sage jetzt mal, 2-4% von unserem Gesamtumsatz, wo das ausmacht. Also da kann man, nur schon allein von dem merkt man, wie gering das ist. Ich meine, logisch ist mein Ziel, den Teil zu erhöhen, aber das klingt natürlich nicht innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren, sondern das ist ein Aufbauarbeit, wo wir über die nächsten Jahre werden müssen machen. Und wie gesagt, unser Hauptgeschäft ist immer noch bediente Gastronomie im italienischen Bereich. Und das ist auch nicht die Idee, dass irgendwann das Verhältnis in einem ganz neuen Verhältnis steht, sage jetzt mal 50-50, sondern das Delivery, das soll wirklich eben genau für für das Bedürfnis, dass die Leute in Zukunft mehr werden, auch von zu Hause aus arbeiten, sich zu Hause stärker konzentrieren, das soll dem Bedürfnis nachkommen und halt eben dann wirklich nach einem qualitativ hochstehenden Delivery.
Würde aber auch bedeuten, dass das Erlebnis Gastronomie besser muss werden?
Das ist die folgerichtige Logik, wo ich auch immer wieder dran bin, zu überlegen, was kann man noch zusätzlich machen, wo können wir noch besser werden, was sind Bereiche, wo wir können wachsen können. Da tippst du es wirklich genau auf den Punkt. Schlussendlich muss das Erlebnis im Betrieb selber besser werden. Weil die Leute gehen nicht mehr nur einfach zum Mittagessen, um sich zu verpflegen. Sondern sie wollen wirklich das Gesamtpaket von dieser Dreifaltigkeit. Und da musst du eigentlich in jedem Bereich besser werden.
Was war dein Lichtblick in dieser ganzen Zeit? Oder ist dein Lichtblick in dieser Zeit?
Ich habe mir immer vorgestellt, dass irgendwann, ich sage jetzt mal, dass der Schrecken schon ein Ende hat. Es war nicht so, dass ich irgendwie mich jeden Morgen geklopft habe und gesagt habe, wann ist der Albtraum vorbei. Das nicht, ich habe genug Realitätsnähe. Aber irgendwann wird das vorbei sein und die Leute werden zurückschauen und das als wirklich ganz schwierige und bittere Erfahrung in Erinnerung behalten. Aber wahrscheinlich entsprechend erleichtert dann auch weiterleben. Und das war für mich so ein bisschen wie der Lichtblick, dass ich gesagt habe, irgendwann kommt es gut und irgendwann wird es so ein bisschen wie ein, die Amerikaner sagen, so ein Hockeystick-Effekt geben, dass nämlich wenn eine Kurve wieder rechts hochgeht und ziemlich massiv. Also ich habe mich immer so ein bisschen an dieser Hockeystick-Kurve orientiert und gesagt, irgendwann kommt es wieder gut und wenn es eben gut kommt, dann kommt es richtig gut. Weil wir sind zumindest in der Genusswelt. Ich glaube, es gibt wenig. Und wir sind eben auch noch mit unserem Motto «La Vita Bella» sind wir so etwas von am richtigen Ort, wenn es wieder kommt. Dass ich eben wirklich das Gefühl habe, dass dann, sind wir zumindest im Geschehen drin. Und dann habe ich das Gefühl, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie schauen, dass wir mit dem vermutlichen Ansturm könnten irgendwie gerecht werden.
Vielen, vielen Dank, Rudi Bindella, dass du mitgemacht hast bei «Hosting the Hosts». Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. Klar, es ist die erste Episode und wenn Sie Anregungen, Inputs, Tipps oder Ideen für weitere Gäste haben, dann schreiben Sie mir einfach hello@andrinwilli.com, ganz einfach. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder. Also wir droppen ja immer am zweiten Montag vom Monat die nächste Episode. Oder wir treffen uns dann an der IGO 2021, wo vom 20. bis 24. November in Basel stattfindet. So oder so freue ich mich. Bis bald. Merci.
Danke, André.
Das war der IGH-Podcast «Hosting the Hosts» von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.